Wissenschaft im Brennpunkt.
If you were to get rid of all the autism genetics, there'd be no more Silicon Valley and the energy crisis would not be solved.
Wenn Sie allen Autismus abschaffen würden, dann wäre das das Ende von Silicon Valley und die Energiekrise würde nie gelöst werden.
Temple Grandin, Professorin und Autistin, auf einer Konferenz in Kalifornien, Februar 2010.
Hans Asperger, who is a pediatrician working in Vienna.
Hans Asperger schrieb in den 1940er Jahren, dass für Erfolg in der Wissenschaft ein wenig Autismus entscheidend sei. Und vor etwa 10 Jahren stellte Ian James die These auf, dass einige berühmte Wissenschaftler Autisten waren. Isaac Newton zum Beispiel, Albert Einstein und Marie Curie. Alles brillante Forscher und offenbar Autisten.
Brilliant men and women of science, but all apparently had autism.
Simon Baron Cohen, Direktor des Autismusforschungszentrums in Cambridge, gegenüber der Zeitschrift Wired, Oktober 2012.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe wirklich die Biografie von Albert Einstein von vorne nach hinten und zurück und rauf und runter durchsucht und kann sicher sagen, das ist ein Mann, der hatte Probleme mit Frauen. Ja, aber der hatte keinen Autismus.
Autist, eine Diagnose und ihre Wahrnehmung. Von Lydia Heller.
Was ist Autismus und wer ist Autist? Seit der Kinderpsychologe Leo Kanner bei einigen seiner Patienten Defizite in Sozialverhalten und Kommunikation beobachtete und diese 1943 mit dem Begriff autistische Störungen des affektiven Kontakts beschrieb, hat sich das Verständnis der Störung dramatisch gewandelt. Heute umfasst Autismus ein breites Spektrum an Verhaltensweisen, die bei jedem Autisten in anderer Kombination und Ausprägung vorkommen und sich im Laufe des Lebens auch verändern können.
Zum Beispiel jemand wie John. John, der ist 12 Jahre alt, aber er kann nicht schreiben, er kann nicht sprechen, er kann nicht alles verstehen. In gewisser Weise kann man sagen, dass er eigentlich wie so ein einjähriges oder zweijähriges Kind ist.
Monika Scheele-Neid ist Mutter eines schwer autistischen Jungen. Als John etwa 3 Jahre alt ist, diagnostizieren Ärzte bei ihm frühkindlichen Autismus. Menschen mit dieser Störung entwickeln häufig kaum Gestik und Mimik und haben Schwierigkeiten, Gefühle zu verstehen. Oft sprechen sie monoton, wenig oder gar nicht, und halten zwanghaft an immer gleichen, sich wiederholenden Ritualen fest, an bestimmten Tagesabläufen, Räumen, Wegen. Anders Menschen wie Rainer Döhle, Mitgründer von Aspis e.V., dem größten deutschen Selbsthilfeverein autistischer Menschen. Er ist bereits erwachsen, als Ärzte bei ihm ein Asperger-Syndrom feststellen. Eine Form von Autismus, die nicht mit sprachlichen und kognitiven Beeinträchtigungen einhergeht.
Ich war dann schon froh, wenn man mich in Ruhe gelassen hat und ich dann lesen konnte und lernen konnte. Das war immer so meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe die Sprachbegabung, ich habe eine Hochbegabung. Ich habe Spezialinteressen, Bereich Geografie und Geschichte ist das hauptsächlich dann, wo ich dann auch manchmal lange Listen dann anfertige über, weiß ich nicht, Regententabellen oder Hauptstädte und weiß ich nicht, irgendwas. Und früher war das noch ein bisschen extremer und exzessiver, als das heute ist. Ich sitze heute nicht mehr 10 oder 15 Stunden am Stück an diesen Tabellen oder Listen.
Während einige Autisten niemals sprechen lernen, fallen andere schon als Kinder durch eine besonders gewählte, eigenwillige Sprache auf. Während die einen hyperaktiv und motorisch ungeschickt sind, können andere stundenlang zeichnen. Es gibt den geistig beeinträchtigten Autisten ebenso wie den mit dem außergewöhnlichen Zahlengedächtnis. Sie alle zeigen jedoch in der Regel stereotype, repetitive Verhaltensmuster und haben ähnliche Schwierigkeiten, mit anderen Menschen zu interagieren.
Früher haben wir gedacht, es gibt wirklich qualitativ unterschiedliche Zustände, dass es unterschiedliche Sachen sind, die auch eine unterschiedliche Ätiologie nahelegen. Und es gibt unzählige Studien, die gezeigt haben in den letzten Jahren, dass es sich wirklich eher, sagen wir, graduell unterscheiden. Also Autismus ist nicht was qualitativ anderes als Asperger-Syndrom. Das ist nicht was qualitativ anderes als ein atypischer Autismus, sondern die variieren sozusagen eher in der Schwere ihrer Symptomatik und vielleicht in der Komposition ihrer Symptome.
Autismusforscher, so Sven Bölte, Direktor des Kompetenzzentrums für neuronale Entwicklungsstörungen am Stockholmer Karolinska-Institut, sprechen daher seit einiger Zeit von Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Begriff, der inzwischen auch im DSM-5 verwendet wird, in der überarbeiteten Fassung des amerikanischen Manuals zur Diagnose psychischer Störungen, die die US-Psychiatrievereinigung APA dieser Tage veröffentlicht. Dabei fasst das Autismus-Spektrum die ähnlichen, aber unterschiedlich ausgeprägten Probleme zusammen und führt sie auf eine andersartige neurologische Entwicklung zurück. Aber was genau verläuft untypisch in der Entwicklung von Autisten?
Ich kann Augenkontakt schlecht halten, das lenkt ab. Ich kann nicht über mehrere Kanäle sozusagen gleichzeitig kommunizieren. Gesichtsausdruck, wenn ich mich darauf konzentriere, kann ich nicht gleichzeitig akustisch den Inhalt wahrnehmen.
Bei John ist es eben so, wir haben, als er, ich glaube, 3 oder 4 Jahre alt war, eine Hirnstammaudiometrie gemacht, weil wir das Gefühl hatten, dass irgendetwas mit dem Hören nicht stimmt. Und statt dass er eben zu wenig hört, was wir ursprünglich vermutet hatten, war es so, dass er viel zu viel hört. Dass ganz, ganz viele Geräusche einfach so durchgelassen werden zum Gehirn und so auf ihn einprasseln. Und es ist eigentlich kaum möglich für ihn, in diesem Gewusel Prioritäten zu setzen. Und ich glaube, dass es auch bei dem Sehen so ist, weil er ist sehr, sehr lichtempfindlich. Und das führt natürlich ganz schnell zu Reizüberflutungen und zu Überforderungen.
Autisten nehmen ihre Umgebung anders wahr und verarbeiten das Gesehene und Gehörte anders als Nicht-Autisten. Während diese zum Beispiel meist versuchen, Bilder, Gespräche und Erlebnisse als Teil eines sinnvollen, größeren Ganzen zu verstehen, richten Autisten ihre Aufmerksamkeit eher auf Elemente und Details eines Systems. Schon vor rund 15 Jahren stellten Psychologen fest, dass in Tests zum visuellen Vorstellungsvermögen Autisten oft besser abschnitten als Kontrollpersonen mit gleichem Intelligenzniveau.
Woran kann das liegen? Und hat man festgestellt, das Problem bei dieser Aufgabe ist, dass man ein Bild sozusagen im Gedanken auseinandernehmen muss. Und da denkt man, dass Autisten sozusagen das deutlich leichter haben, ein Bild in seine Einzelteile zu zerlegen, weil diese Tendenz, immer eine Ganzheit, immer Sinn sehen zu wollen, dass die kleiner ist und dass deswegen solche Aufgaben leichter lösen können.
Ich denke in einem Strom einzelner Bilder. So beispielsweise beschreibt Temple Grandin, Professorin für Tierzuchtwissenschaft und selbst Autistin, in einem Vortrag für die Wissenschaftsorganisation TED ihre Art, Informationen zu verarbeiten.
Vor ein paar Jahren wurde bei mir ein Hirnscan gemacht. Und ich scherzte, dass es bei mir eine gigantische Standleitung geben müsse von Google Pictures direkt in meinen visuellen Kortex, wo Muster und Farben verarbeitet werden. Und in der Tat zeigte sich, dass bei mir die Sehbahn, die Verschaltung vom Auge zum visuellen Kortex, doppelt so breit ist wie bei den Kontrollpersonen, Frauen in meinem Alter.
Autisten sehen viel, aber erkennen wenig. Viele von ihnen haben große Schwierigkeiten, das Gesehene in einen räumlich-zeitlich-sozialen Kontext einzuordnen. Mitte der 1980er Jahre versucht der britische Psychologe Simon Baron Cohen, dieses Phänomen mit seiner Theorie der Mind-Blindness zu erklären. Anders als typisch entwickelte Menschen, schreibt er, hätten Autisten Probleme damit, Wünsche und Intentionen anderer Personen aus deren Mimik und Gestik herauszulesen. Eine ganze Reihe von Forschern weltweit scannt daraufhin die Hirne gesunder und autistischer Probanden, während diese ärgerliche und freundliche Blicke den entsprechenden Emotionen zuordnen, Stimmen von Bekannten erkennen oder Handlungsabsichten bestimmter Charaktere in Geschichten beschreiben sollen. Häufig zeigen Autisten dabei tatsächlich weniger Aktivität in Hirnregionen, die für die Verarbeitung von Gefühlen und Sprache zuständig sind, für die Erkennung von Gesichtern oder den Abruf von Erinnerungen. Verknüpfungen zwischen diesen Arealen, so die Vermutung, sind bei ihnen schwächer ausgeprägt. Dafür gibt es oft eine stärkere Aktivität dort, wo Objekte verarbeitet werden. 2003 stellt Baron Cohen in dem Zusammenhang die kontrovers diskutierte These auf, Autismus sei eine Extremvariante des männlichen Hirns.
Autismus ist vor allem unter Jungen und Männern verbreitet. Aber ist es so, dass Jungen sich eher für Systeme interessieren? Wir haben das mit Neugeborenen getestet. An ihrem ersten Lebenstag zeigten wir ihnen einmal ein menschliches Gesicht und einmal ein Mobile und maßen dann, wie lange sie es jeweils betrachteten. Wir stellten fest, mehr Mädchen schauten länger auf das Gesicht und mehr Jungen schauten länger auf das Mobile. Das deutet darauf hin, dass etwas, das mit Männlichsein zu tun hat, auch mit Autismus verknüpft ist und mit einem Interesse an Systemen.
Dieses Etwas, vermutet Baron Cohen, ist das Hormon Testosteron.
Männliche Föten produzieren im Mutterleib doppelt so viel Testosteron wie weibliche. Und pränatales Testosteron beeinflusst die Entwicklung des Gehirns. Wir haben die Höhe dieses Testosterons gemessen bei Frauen, die Fruchtwasseruntersuchungen vornehmen lassen mussten. Als wir nach der Geburt ihre Kinder untersuchten, fanden wir, je höher das Niveau des pränatalen Testosterons gewesen war, desto mehr zeigten die Kinder später autistische Züge und desto mehr interessierten sie sich für Systeme.
Ich kenne sozusagen die Buslinien in Berlin auswendig. Oder dass ich mir dann eine Liste aller Städte und Gemeinden in Deutschland aufgestellt habe, wo es 11 oder 12.000 Stück davon gibt. Oder alle Straßennamen in Berlin. Aber ich habe immer versucht, das konstruktiv umzusetzen. Ich bin in der Wikipedia aktiv, dass andere Menschen auch was davon haben. Nicht, dass ich da eingeschlossen bin in dieser eigenen Welt.
Neurobiologische Studien haben in den letzten Jahren Hinweise darauf geliefert, dass die Nervenzellen in den Gehirnen von Autisten anders miteinander kommunizieren als bei Nicht-Autisten. So zeigten Hirnscans bei Autisten und gesunden Testpersonen eine unterschiedliche Verteilung der Andockstellen für die Botenstoffe Serotonin und Dopamin. Jüngere Studien legen nahe, dass bei Autisten auch die Glutamat-vermittelte Kommunikation gestört ist.
Es gibt eine ganze Reihe von Theorien, die davon ausgehen, dass die Neuronen anders verbunden sind, die Glutamatergen. Es gibt in der Tierforschung sogenannte Tiermodelle für Autismus, wo man gefunden hat, dass die Rezeptoren, also die Andockstellen fürs Glutamat, auffällig sind. Und es gibt in der sogenannten Postmortem-Forschung, also wenn Menschen gestorben sind und man dann das Gehirn untersuchen kann, auch Hinweise darauf, dass das Glutamat auffällig ist.
Im Universitätsklinikum Freiburg ist Ludgard Thebartz van Elst, Leiter der Sektion für experimentelle Neuropsychiatrie, diesen Hinweisen nachgegangen. In einer ausgewählten Hirnregion vermaß er das Glutamat-Signal. Tatsächlich zeigten die autistischen Probanden ein deutlich niedrigeres Glutamat-Signal als die gesunden Testpersonen. Und je niedriger das Signal, desto mehr Probleme hatten sie in der sozialen Kommunikation.
Daraus können wir nun schließen, dass das glutamaterge System eine Rolle spielt.
Neurowissenschaftliche Methoden, das Gehirn bei der Arbeit zu beobachten und Hirnfunktionen abzubilden, haben in den letzten Jahren entscheidend zum Verständnis von Autismus beigetragen. Allerdings, in vielen Studien mit Autisten war und ist die Zahl der Testpersonen noch zu gering, um repräsentativ zu sein. Weil Autismus individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, ist es zudem schwierig, die Ergebnisse zu verallgemeinern. Für Hirnscans etwa werden meist Autisten mit hohem Intelligenzniveau ausgewählt, weil Bewegungen im Scanner Befunde verfälschen und man Probanden braucht, die kooperieren. Und eine Erklärung, warum sich die Gehirne auf diese Weise entwickelt und verschaltet haben, liefern die Studien auch nicht.
Also für mich ist es nicht eine Krankheit. Für mich ist zum Beispiel die Epilepsie natürlich eine Krankheit. Und John hat sehr, sehr viele epileptische Anfälle immer gehabt. Und wenn er gerade keinen Anfall hat, dann spielt die gar keine Rolle. Während bei dem Autismus es ja so ist, dass das im Prinzip unser gesamtes Leben prägt. Also sein Autismus hat schon Auswirkungen, denke ich, auf alle um ihn herum. Und das ist auch zu jeder Zeit präsent. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich so etwas Fundamentales für ihn und in ihm ist, dass man das überhaupt nicht von der Person trennen kann.
Ich definiere mich auch nicht nur über den Autismus. Ich habe auch ein Berufsleben, ich habe auch ein Privatleben. Und manchmal denke ich auch nicht an den Autismus in mir, ne? Aber es ist natürlich schon insgesamt eine wesentliche Komponente, die mein Verhalten auch bestimmt. Und die allermeisten Autismusfälle ist klar, dass man das von Geburt an mitbringt und ein Leben lang auch behält.
Wodurch genau Autismus verursacht wird, ist noch immer unklar. Zwillingsstudien deuten darauf hin, dass Gene eine große Rolle spielen. Für einzelne autistische Merkmale, wie stereotypes Verhalten oder Kommunikationsprobleme, fanden sich bei eineiigen Zwillingen Übereinstimmungsraten von 92%. Im Fokus stehen dabei Gene, die in den Aufbau von Nervenzellen und Synapsen involviert sind, die die Funktion von Synapsen und Botenstoffen im Gehirn regulieren oder die für die Spezialisierung von Hirnzellen wichtig sind. Statt einiger Kandidatengene, die direkt mit Autismus zusammenhängen, bringt man heute allerdings hunderte Genvariationen, Mutationen und Chromosomenveränderungen mit der Störung in Verbindung. So Daniel Geschwind, Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Universität von Kalifornien in Los Angeles.
None of these. This is proportion.
Keine der Mutationen, ich spreche vom Anteil der Autisten, bei denen wir Mutationen gefunden haben, keine trug mit mehr als 1% zum Autismus bei. Also bei 100 Autismusfällen finden wir mindestens 100 verschiedene Mutationen. Keine ist zudem spezifisch für Autismus. Mutationen, von denen man weiß, dass sie das Risiko für Autismus erhöhen, sind in Kindern mit Autismus gefunden worden, ja. Aber ebenso in gesunden Personen und in nicht-autistischen Personen mit Epilepsie, Aufmerksamkeitsdefizitstörung, Intelligenzminderung oder Schizophrenie.
Ob bestimmte Gene, Genvarianten oder Mutationen zu Autismus führen oder nicht, darauf scheinen auch Umweltfaktoren erheblichen Einfluss zu haben.
Es gibt ja eineiige Zwillinge, die diskordant sind. Das heißt, der eine hat Autismus und der andere nicht. Und dann muss es andere Faktoren geben als allein die Genetik. Dann gibt es Studien aus Dänemark, die haben geschaut, jetzt kürzlich erst, wie das ist mit viralen Infektionen in der Schwangerschaft und Autismus. Und die haben festgestellt, das Risiko ist dann von 1% auf 2% gestiegen. Also, dass ein Kind Autismus hatte, wenn die Mutter was Virales hatte. Es kann auch später sozusagen dann eine Komplikation sein bei der Geburt. Medikamente, die man genommen hat, können auch Umweltgifte sein. Es kann ziemlich viel sein.
Wie sich Autismus von anderen Krankheiten unterscheidet, ist jetzt die interessante Frage.
Autisten melden sich zu Wort und es wird heute nicht mehr nur über Autisten geredet, sondern auch mit Autisten. Und das war aber auch ein langwieriger und schwieriger Prozess. Und da versuchen wir schon auch, den Autisten Selbstbewusstsein zu vermitteln, dass wir denen sagen, okay, ihr seid anders und ihr müsst euch auch keine Pathologisierung gefallen lassen.
Eigentlich ist diese Welt und unsere Welt durchlässig und eigentlich ist das ein Kontinuum. Insofern finde ich diese Emanzipationsbewegung sehr gut. Das, was ich daran als gefährliches Potenzial sehe, ist, dass man das runterspielt und sagt, ja, das ist eigentlich alles ganz toll mit diesem Autismus.
Je komplexer das Bild, das Autismusforscher zeichnen, desto selbstsicherer scheint es, treten Autisten selbst auf. Während Wissenschaftler nach den Ursachen suchen, nutzen vor allem weniger beeinträchtigte Autisten die neuen Möglichkeiten des Internets. Knüpfen Kontakte, ohne sich direkt treffen zu müssen, tauschen sich in Foren aus, suchen eine gemeinsame Stimme. Während Forscher klare biologische Marker zu finden hoffen, sprechen Autisten in Selbsthilfegruppen über ihre Erfahrungen. Dass viele von ihnen sich als eingeschränkt, aber nicht als krank empfinden. Dass sich die Stärke der Einschränkung manchmal mit der Zeit verändert. Dass sie ihre Fähigkeiten oft nicht nutzen können, weil Umwelt und Forschung mit der Suche nach ihren Schwächen beschäftigt sind. Unter der Überschrift Autistic Pride fordern Communities wie Aspies for Freedom oder Autismuskultur als Teil einer neurologischen Vielfalt wahrgenommen zu werden. Die Welt braucht alle Arten von Verstand, ist einer der Slogans, mit dem die Autistin Temple Grandin, eine der berühmtesten Anwältinnen für eine positive Wahrnehmung von Autisten, seit Jahren durch Kongresse und Talkshows tourt.
Teachers don't know what to do with these smart kids. It just drives me crazy. Let's say the kids fixated on Legos.
Die Lehrer wissen nicht, was sie mit diesen Kindern anfangen sollen. Das ärgert mich. Ist ein Kind auf Lego fixiert? Bitte, lasst es bauen. Und regt an, dass es verschiedene Dinge baut. Wir brauchen diesen Verstand. Leute, die visuell denken, können Grafikdesigner werden oder Industriedesigner. Wer in Mustern und Strukturen denkt, kann Mathematiker oder Programmierer werden. Wer auf Sprache fixiert ist, Journalist oder Schauspieler. Ich habe alle meine sozialen Fähigkeiten wie ein Schauspieler gelernt, der eine Rolle einstudiert.
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Ratgebern, Dokumentationen und Büchern, in denen Autisten ihr Leben schildern. Es gibt Unternehmen und Vereine wie Spezialisterne in Dänemark oder Outworker und Auticon in Deutschland, die Autisten erfolgreich in Arbeit bringen. Es gibt Autismus-Forschungskooperationen, in denen Autisten die Forschungsfrage mitformulieren, statt nur als Forschungsobjekt aufzutauchen. Und nicht zuletzt gibt es eine enorm positive Resonanz der Medien auf diese Entwicklungen. Der Autismus-Vorteil oder Autisten als Spezialisten lauten Überschriften, unter denen Zeitungen, Radio und Fernsehen über Autismus berichten.
Und das führt zu dieser völlig verdrehten Wahrnehmung, dass es mittlerweile schwerer ist, Eltern zu sagen, ihr Kind hat keinen Autismus, als diesen Eltern zu sagen, ihr Kind hat Autismus. Und das ist was völlig Verrücktes, weil Autismus ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung.
Wie viele ihrer Kollegen beobachtet Inge Kamp-Becker, leitende Psychologin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Marburg, die gestiegene Aufmerksamkeit gegenüber Autismus durchaus kritisch.
Es gibt eine große amerikanische Studie, die hat eine riesige Population untersucht und zeigt, dass 3/4 der Patienten mit einer autistischen Störung eine Intelligenzminderung zeigen. Das ist eher die Realität. Und wenn ich also Eltern sage, ihr Kind hat das nicht, dann können die damit schlechter umgehen, als wenn ich sage, ihr Kind hat das. Weil immer noch dieses Mythos existiert, auch Kinder, die zum Beispiel über keine Sprachfähigkeit verfügen, die schwer beeinträchtigt sind, dass in denen gute kognitive Fähigkeiten schlummern, also so die versteckte Intelligenz.
Zum anderen habe die höhere Aufmerksamkeit für Autismus zwar dazu geführt, dass Ärzte sensibler für autistische Symptome geworden sind, genauer seien die Diagnosen deshalb aber nicht. Im Gegenteil, bei rund 2/3 der Autisten tritt die Störung zusammen mit anderen Störungen auf, mit Ängsten oder der Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung ADHS. Und nicht selten, so Inge Kamp-Becker, werde heute eine autistische Störung diagnostiziert, wo noch vor kurzem nur zum Beispiel ADHS festgestellt worden wäre.
Die Abgrenzung zu anderen Störungen, die wird immer unklarer. Und das ist was, denke ich, wo wir noch viel Arbeit zu leisten haben, das deutlicher zu machen. Was haben wir jetzt? Ein ADHS mit einzelnen autistisch anmutenden Symptomen? Oder haben wir einen Patienten mit einer autistischen Diagnose und komorbid ein ADHS? Sogenannte autistische Züge, die gibt es, ja. Aber das ist nicht Autismus.
Was Autismus ist, das entscheiden Psychiater und Neurologen, noch immer in erster Linie aufgrund des beobachtbaren Verhaltens. Es bleibt eine subjektive Einschätzung.
Die Kriterien, was ist Autismus und was ist nicht mehr Autismus, die verschwinden immer mehr. Wenn wir sagen, es ist eine Eigenschaft, und so sagten die Studienlagen, das gibt es auch in einer gesunden Normalbevölkerung und noch viel mehr bei vielen anderen diagnostischen Störungsbildern. Ja, da gibt es auch autistische Eigenschaften, autistische Traits. Ja, dann wird immer unklarer, ja, was ist das dann?
Ich denke schon, dass Autismus eine Behinderung ist. Es gibt Leute, die wollen eigentlich, dass es aus diesem diagnostischen Handbuch der Psychiatrie ganz rausgenommen wird, so wie das mal mit der Homosexualität gelungen ist. Und das finde ich nicht gut, weil man eigentlich zu viel Hilfe braucht. Wir haben einen Einzelfallhelfer, der regelmäßig kommt. John hat die höchste Pflegestufe und Hilfe bekommt man nur für pathologisierte Zustände. Man berichtet jetzt viel über Spezialisterne oder was es alles gibt an Initiativen, die Autisten in Arbeit bringen. Allerdings, so positiv ich das finde, umso sehr sehe ich auch die Gefahr, dass das tatsächlich andere wie ich aus dem Blickfeld geraten, wie zum Beispiel jemand wie John, auf den das nie zutreffen wird.
gibt auch relativ unauffällige Autisten, die aber trotzdem eine große Anstrengung auch im sozialen Bereich leisten müssen, weil das einfach ihr Defizit ist, die Schwierigkeiten haben mit der Interpretation von Gestik, von Mimik. Wie ein Schwan, der über den See gleitet, den man auch nicht anmerkt, dass er unter Wasser jede Menge paddeln muss, um vorwärts zu kommen. Nach außen sieht das immer so wunderschön elegant aus, aber Autisten müssen da manchmal Schwerarbeit leisten.
Diagnostisch wird die Grenze zwischen gesund und krank in der Regel dort gezogen, wo autistische Merkmale die Entwicklung stark beeinträchtigen. Oder wo ein Mensch wesentliche Aufgaben des täglichen Lebens nicht erfüllen kann, wo Hilfebedarf besteht. Die Grenze jedoch ist fließend. Und es kommt vor, dass in Ämtern und Behörden erst die Diagnose Autismus die Tür zu bestimmten Fördermaßnahmen öffnet. In der Forschung dagegen bleibt die Frage Krankheit oder Charakterzug vorerst unentschieden.
Spricht nichts dagegen, zu sagen, okay, alle Menschen variieren sehr stark. Und wenn wir in einen Bereich kommen von sehr, sehr geringem ausgeprägten Sozialverhalten, dann befinden wir uns im Bereich des Autismus. Und auf der anderen Seite werden dann sozusagen die Leute, die wahnsinnig kommunikativ und sozial sind, sehr flexibel, ist nicht undenkbar, dass man da irgendwann mal hinkommt. Aber das ist bei mir so und auch bei sehr, sehr vielen anderen Forschungen, dass man sich nicht wirklich irgendwie sicher ist, ob es nicht doch diesen qualitativen Shift gibt. Eine qualitative Änderung. Und ich habe meine Meinung auch da 20, 30 Mal geändert, weil es einfach schwierig ist.
Ich sag mal, so ein stark eingeschränkter Autist, mit dem fühle ich mich genauso verwandt mit Raymond wie für jemanden, der jetzt sehr, sehr unauffällig ist und der eine funktionierende Familie hat und sein Leben im Griff hat. Es muss sich auch nicht immer der Einzelne anpassen. Man kann auch gucken, dass sich die Gesellschaft in einem bestimmten Maß auch anpasst. Man macht die Umwelt auch teilweise barrierefrei für Körperbehinderte, dass man Rampen baut und weiß ich nicht was. Und wenn man weiß, ein Autist hat eine bestimmte Einschränkung, dass er vielleicht leicht überreizt ist oder Schwierigkeiten hat in Menschenmassen oder so, dann kann man auch sehen, dass man die Umwelt ein bisschen anpasst, dass er da besser funktionieren kann.
Sie hörten Autist, eine Diagnose und ihre Wahrnehmung von Lydia Heller. Es sprachen Joachim Schönfeld, Romanus Fuhrmann, Nina West. Produktion Frank Mehrfort. Redaktion Christiane Knoll.